SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen heute Mittag. Es passierte still und heimlich. Wie der Trojaner-Angriff auf die 20-Minuten-Website unsere Verletzbarkeit im Internet offenbart. Die Erklärung aus der Digitalredaktion. Wer ein Häuschen hat, hat einen Wert und dieser Eigenmietwert geht beim Steuernzahlen ins Geld. Jetzt noch mehr. Beispiele aus den Kantonen Bern und Aargau. In Deutschland liegt die rechtspopulistische AfD in Umfragen weiter zu, doch die Partei ringt um ihren politischen Kurs. Die Analyse aus Berlin. Und Peru wählt, und das gibt zu reden. Denn ausgerechnet die Tochter eines kriminellen Ex-Diktators könnte die neue Präsidentin werden. Warum das? Tagesgespräch mit Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann um 13 Uhr. Im Studio heute Mittag sind Simon Loy und Pascal Schmitz mit der Nachrichtenübersicht.
Die Finanzdelegation des Parlaments kritisiert erneut das Projektmanagement beim Bund. Konkret geht es um die Erneuerung des Funksystems Polycom, mit dem Polizei, Feuerwehr und Teile der Armee verschlüsselt kommunizieren. Anfang Jahr wurde bekannt, dass das Verteidigungsdepartement den 325-Millionen-Auftrag ohne Ausschreibung vergeben hatte. In ihrem Jahresbericht schreibt nun die Finanzdelegation, zwar sei dies nachvollziehbar, weil man bei diesem technischen Projekt an den Lieferanten gebunden war, insgesamt zeige sich aber, bei Projekten, bei denen Bund, Kantone und andere Partner beteiligt seien, fehle es oft an klaren Strukturen und Verantwortlichkeiten. Im Fall einer getöteten Prostituierten in Langenthal ist der Täter auch in zweiter Instanz wegen Mordes verurteilt worden. Das Berner Obergericht sprach eine Gefängnisstrafe von 20 Jahren aus, aber keine Verwahrung. Die erste Instanz hatte den Mann zu 18 Jahren Gefängnis mit anschließender Verwahrung verurteilt. Im zweiten Prozess verwies der Verteidiger auf die Aussagen eines psychiatrischen Gutachters. Eine Verwahrung sei nicht angezeigt, da die Erfolgsaussichten einer langfristigen Therapie günstig seien. Der Verurteilte hatte die Prostituierte vor 4 Jahren getötet und die Leiche anschließend übel zugerichtet. Papst Franziskus schließt die katholische Ehe für homosexuelle Paare weiterhin aus. Und bei Geschiedenen, die wieder heiraten, sei im konkreten Einzelfall zu entscheiden, ob sie wieder zu den Sakramenten wie der Kommunion oder der Beichte zugelassen werden sollen. So heißt es in einem Schreiben, das der Papst im Vatikan veröffentlicht hat. Er definiert darin die Linie der katholischen Kirche zu Fragen der Ehe und Familie. Franziskus folgt weitgehend den Vorschlägen, die die Bischöfe im letzten Herbst gemacht hatten. Nach wie vor wollen viele Flüchtlinge nach Deutschland. Die Zahl lässt aber nach. Laut Bundesinnenministerium wurden im März rund 20.000 Asylsuchende registriert. Im Februar waren es noch 60.000, im vergangenen Dezember über 100.000. Vergleicht man aber die ersten 3 Monate dieses Jahres mit der gleichen Zeitspanne 2015, wird deutlich, dass es sich um einen Rückgang auf hohem Niveau handelt. Zwischen Januar und März haben mehr als doppelt so viele Migranten einen Asylantrag gestellt wie im ersten Quartal 2015. Griechenland hat die Rückführung von Flüchtlingen in die Türkei wieder aufgenommen. Eine Fähre mit 45 Pakistanern an Bord habe am Morgen die Insel Lesbos verlassen, berichtete das griechische Staatsfernsehen. Es sind die ersten Rückführungen seit Montag, als gut 200 Flüchtlinge von Griechenland in die Türkei gebracht worden waren. Die Rückführungen sind Teil eines Abkommens zwischen der EU und der Türkei. Im März haben die regionalen Arbeitsvermittlungszentren in der Schweiz insgesamt 155.000 Arbeitslose registriert. Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft mitteilt, sank die Arbeitslosenquote damit auf 3,6%. Im Vormonat lag die Quote noch bei 3,7%, im März des letzten Jahres bei 3,4%. Die Arbeitslosen bekommen ihr Geld von der Arbeitslosenversicherung ALV und diese hat das letzte Jahr mit einem Überschuss von 600 Millionen Franken abgeschlossen. Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft hat die ALV Leistungen in der Höhe von 6,8 Milliarden Franken ausgezahlt. Demgegenüber nahm sie 7,4 Milliarden Franken ein. Aufgrund des Überschusses zahlte die Arbeitslosenversicherung der Bundeskasse ein Darlehen zurück und hat ihre Schulden so etwas reduziert. Im Fluss Rhône bei Roth im Kanton Luzern sind auf einem Abschnitt von 3 Kilometern alle Fische und Kleinlebewesen verendet. Grund dafür ist ausgelaufenes Bleichmittel, wie die Kantonspolizei Luzern mitteilt. Der mutmaßliche Verursacher habe ausfindig gemacht werden können. Das Bleichmittel sei gestern in einem Industriebetrieb aus einer defekten Leitung in die Rhône gelangt. Das Wetter, es bleibt heute bewölkt und stellenweise nass. Schnee fällt ab 1000 bis 1500 Meter. Morgen ist es zunächst bewölkt, aber nur noch lokal nass. Aus Westen und im Süden wird es im Laufe des Tages langsam freundlicher. Mit Biese werden rund 10, im Süden bis 17 Grad erreicht.
Ja, nicht auf einen verdächtigen Link klicken. Das wissen wir inzwischen, wenn es darum geht, Computerviren zu umgehen. Doch was gestern bei 20minuten.ch passiert ist, ist eine andere Liga. Jeder, der über den Computer die Webseite von 20 Minuten aufrief, konnte sich mit dem Virus, dem Trojaner, infizieren. Das Phänomen heißt in der Fachsprache Drive-by-Infection. Digitalredaktor Peter Buchmann übersetzt das für uns.
Der Begriff Drive-by-Infection ist angelehnt an das Drive-by-Shooting, bei dem in Gangsterfilmen jemand im Vorbeifahren angeschossen wird. Bei der Drive-by-Infection wird nun im Vorbeifahren infiziert. Das ist die Methode, wie der Trojaner Gozzi seine Opfer infiziert und dann versucht, E-Banking-Passwörter zu stehlen. Der Trojaner ist schon seit Jahren im Umlauf. Gestern hat er sich auf der Webseite von 20 Minuten eingenistet und dort versucht, Besucher der News-Seite zu infizieren. Andere Trojaner fordern jeweils die Nutzerinnen und Nutzer auf etwas zu klicken, ein Programm zu öffnen. Eine Drive-by-Infection dagegen passiert still und heimlich. Es reicht, auf eine Webseite zu gehen, im Vorbeizufahren. Die Infektion passiert dann automatisch und unsichtbar im Hintergrund. Das ist natürlich perfide, es ist aber technisch auch deutlich anspruchsvoller für die Cyberkriminellen. Denn sie müssen gezielt und vollautomatisiert Lücken im Computer der Opfer ausnutzen. Was deutlich schwieriger ist, als einfach eine Person dazu zu verleiten, aktiv auf etwas zu klicken. Das bedeutet, dass wohl nicht alle Besucherinnen und Besucher von 20 Minuten infiziert sind. Denn nicht alle Computer haben die gleichen Lücken. Und wer per App Zugriff ist ohnehin nicht betroffen. Sich vor einer Drive-by-Infection zu schützen, geht nur mit Vorsichtsmaßnahmen. Die sind, das Betriebssystem und insbesondere den Internetbrowser immer auf dem allerneuesten Stand halten. Das gilt auch für Erweiterungen des Browsers wie Flash oder Java. Notorische Einfallstore für solche Trojaner, die man vielleicht am besten gleich ganz deaktiviert. Ebenso hilft ein Virenschutzprogramm, das zusätzlich aufpasst. Auch dieses muss man immer auf dem neuesten Stand halten. So ist eine Infektion zwar nicht 100% zu verhindern, aber das Risiko lässt sich deutlich senken.
Da stellen sich doch noch einige Fragen, Guido Berger von der Digitalredaktion. Wie merke ich denn als Nutzer, dass ich mich infiziert habe nach dem Öffnen einer Seite? Kann ich das überhaupt?
Nein, wahrscheinlich nicht. Das ist etwas, was eher Spezialisten herausfinden können, Laien wohl eher nicht. Ich würde jetzt aber auch nicht in Panik verfallen. Den besten Tipp, den man geben kann, ist, die Kontoauszüge des E-Bankings regelmäßig zu kontrollieren und dann, wenn dort etwas Verdächtiges auftaucht, sich schnell mit der Bank in Verbindung zu setzen.
Es waren ja die Fachleute der Melde- und Analysestelle des Bundes, Melanie, die den Trojaner Gozzi gestern entdeckt hatten auf der Seite von 20 Minuten. War das Zufall?
Das war nicht Zufall, weil es die Aufgabe dieser Stelle ist, solche Warnungen herauszugeben. Und dass es 20 Minuten getroffen hat, ist ebenfalls kein Zufall, weil es eine der größten Websites der Schweiz ist und damit eben ein sehr attraktives Ziel ist für einen Trojaner, der möglichst viele Nutzerinnen und Nutzer versucht zu infizieren. Man muss aber auch sagen, das hätte auch andere treffen können. Blick, Bluewin, auch SRF wären groß genug gewesen, um ebenfalls attraktiv zu sein für die Cyberkriminellen.
Die Leute von Melanie haben dann sofort die Bundesverwaltung und bundesnahe Betriebe informiert. Ist es denn nicht möglich, noch viel umfassender zu informieren, also uns alle?
Die Verantwortlichen beim Bund haben eigentlich schon viel früher informiert. Bereits im September hat eine Stelle des Bundes gewarnt, dass dieser Trojaner im Umlauf ist und es auf Schweizer E-Banking-Zugänge abgesehen hat. Diese Informationen gehen aber eben an Spezialisten und nicht an eine breite Öffentlichkeit. Und das ist eigentlich auch korrekt so, weil es dann eben auch genau diese Spezialisten sind, die diese Angriffe abwehren. Wie wir vorher gehört haben, ist es für die Einzelnen, für Benutzerinnen und Benutzer schwieriger, da jetzt konkret eine Handlung vorzunehmen, um sich zu schützen. Also ich würde sagen, die Information ist eigentlich richtig gelaufen.
Die Leute von Melanie, die haben eben informiert, aber sie haben nicht die Befugnis, selber solche Seiten zu sperren.
Sie können informieren und dann können große Netzwerke selber entscheiden, ob sie jetzt intern ihre Leute schützen wollen, was ja gestern passiert ist. Dass jetzt eine Bundesstelle einfach eine Seite komplett vom Netz nimmt, das geht einerseits technisch nicht, das Internet ist nicht so organisiert und es wäre auch nicht wünschbar politisch, weil es einer solchen Stelle ein enormes Gewicht geben würde. Es würde den Prozess politisieren und das soll genau nicht so sein. Da sollen Techniker mit Technikern sprechen, Spezialisten untereinander sich möglichst unkompliziert und schnell informieren, damit man sich wehren und schützen kann.
Nun sagt ja das Medienunternehmen Tamedia, das 20 Minuten betreibt, man werde regelmäßig attackiert. Alle Monate gelinge es einem Angreifer, die Sicherheitssysteme zu durchbrechen. Guido Berger, sind die Unternehmen grundsätzlich zu nachlässig, wenn es um den Virenschutz geht?
Man kann kritisieren, dass Computersicherheit insgesamt eher vernachlässigt wird, nicht eine hohe Priorität hat. Jetzt aber in diesem konkreten Fall wäre mir dieser Vorwurf viel zu pauschal. Hier hat das System eigentlich funktioniert. Man hat gemerkt, dass der im Umlauf ist. Die Spezialisten haben sich auch früh genug ausgetauscht, wussten Bescheid, haben sich gewehrt und als dann doch etwas durchgerutscht ist, hat man es schnell genug gemerkt und damit auch den Schaden begrenzt.
Hacker können mit solchen Angriffen ganz konkret Geld klauen, wenn sie zum Beispiel aufs Bankkonto zugreifen können. Ganz grundsätzlich gefragt, wie fest dürfen wir uns eigentlich auf die Arbeit der Meldestelle verlassen?
Völlig verlassen wäre falsch. Das ist ein unendliches Katz-und-Maus-Spiel, das hier abgeht. Die Cyberkriminellen, die hinter Gozi stehen, entwickeln diesen Trojaner seit Jahren stetig weiter, verdienen auch Geld damit, sonst würde sich das nicht rechnen. Auf der anderen Seite stehen eben die Betreiber und Sicherheitsspezialisten der großen Websites, Stellen des Bundes, der Banken, die alle sich aktiv jeden Tag dagegen wehren. Das heißt, und wir selber müssen ebenfalls unseren Part spielen in diesem System, unsere eigenen Computer auf dem aktuellsten Stand halten, weil eben Sicherheit nicht ein Zustand ist, sondern ein Prozess. Es reicht nicht einmal, irgendwo etwas zu installieren oder auf einen Knopf zu drücken und dann ist man für immer sicher, sondern das ist, ob wir wollen oder nicht, einfach eine stetige Arbeit.
Das waren Einschätzungen von IT-Redaktor Guido Berger im Rendezvous. Mit diesen Themen bis 13 Uhr. Schock bei der Steuererklärung und plötzlich muss man fürs eigene Haus mehr zahlen.
Ich habe das ausgerechnet, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind das rund 700 Franken pro Jahr.
Nicht mit uns, sagen sich viele. Nach außen hui, doch innen mit viel pfui. Die Alternative für Deutschland ist im Umfragehoch, doch ein Machtkampf an der Spitze der AfD könnte die Partei lähmen. Schließlich...
Das Tagesgespräch. Unterwegs auf der Flüchtlingsroute.
Piräus, Idomeni, München, Marc Lehmann und Susanne Brunner. Nächste Woche dort, wo es passiert. Wir machen einen Ausblick noch vor eins. Manche Hausbesitzer im Kanton Bern, die in den letzten Tagen die Steuererklärung ausgefüllt und dann nachgerechnet hat, hat sich dabei möglicherweise die Augen gerieben. Denn viele Bernerinnen und Berner müssen für ihr Eigenheim deutlich höhere Steuern zahlen. Der Kanton hat den sogenannten Eigenmietwert letztes Jahr erhöht. Und nicht nur Bern, auch andere Kantone, etwa der Aargau. Und dort beginnt die Geschichte von Gaudenz Wacker, der einen Hausbesitzer traf, der sich jetzt gegen diese Steuererhöhung wehrt.
Walter Riechner sitzt auf einem Holzbänkchen hinter seinem Einfamilienhaus in Benzenschwil, Kanton Aargau. Im gepflegten Naturgarten zwitschern die Vögel. Rund um den Wildbienenstock summt's rege, friedlich plätschert's im Teich. Für den Rentner und seine Frau ein kleines Paradies.
Das gefällt mir, dass ich da kann, die Umgebung und das Haus selber gestalten, wie ich will. Und das ist mir eigentlich in dem Sinn viel wert.
Das heisst, Riechner ist auch bereit, für sein Eigenheim Steuern zu zahlen. Doch jetzt, wo sein Wohnkanton, der Aargau, die Steuern bei Eigenheimbesitzern erhöht hat, ist für ihn eine Schmerzgrenze überschritten.
Ich habe das ausgerechnet, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind das rund 700 Franken pro Jahr.
Der Aargauer Rentner zahlt künftig also jedes Jahr 700 Franken mehr Steuern, weil der Aargau in seiner Gemeinde den Eigenmietwert erhöht hat. Beim Eigenmietwert hört die Gartenromantik für manchen Hausbesitzer auf. Der Eigenmietwert, das ist der Betrag, den Walter Richner einnehme, wenn er sein Haus vermieten würde. Versteuern muss er diesen Betrag, weil dieser vom Gesetz her als Einkommen gilt. Die Überlegung, der Hausbesitzer spart sich schließlich die Miete. Nun haben die Kantone Aargau, Basel-Stadt und Bern Erhöhungen beim Eigenmietwert beschlossen. Der Grund ist überall derselbe. Einfamilienhäuser und Wohnungen wurden in den letzten Jahren immer teurer. Berechnet wird der Eigenmietwert in Bern, Basel oder im Aargau aber auf Schätzungen, die 15 Jahre und älter sind. Bei einer Vermietung könnten Eigentümer heute aber deutlich höhere Beträge einnehmen. Der Leiter der Berner Steuerverwaltung, Bruno Knüssel, sagt deshalb:
Das geht nicht. Das Gesetz verlangt eben die Nähe zum Marktpreis und wenn das nicht mehr erreicht ist, muss die Verwaltung die Mietwerte anpassen.
Der Eigenmietwert ist ein politischer Dauerbrenner. Einer, der seit Jahren lodert und die Emotionen bei Hauseigentümern entfacht. Etwa bei Ansgar Gmür, dem Direktor des Schweizerischen Hauseigentümerverbands.
Die Eigenmietwertbesteuerung ist ein Unding und muss weg. Und dass jetzt noch einzelne Kantone gehen und das noch erhöhen, das ärgert.
Genau das Gegenteil sei der Fall, argumentiert der Bundesrat. Der Eigenmietwert werde ohnehin tiefer angesetzt als der Marktwert. Hinzu komme, Eigenheimbesitzer können die Schuldzinsen ihrer Hypothek oder Unterhaltsarbeiten von den Steuern abziehen. Das zusammen führe gar zu einer systematischen Unterbesteuerung bei Eigenheimbesitzern, schreibt der Bundesrat. Bei der eidgenössischen Steuerverwaltung erklärt Fabian Baumer:
Es ist so, dass diese Unterbesteuerung, diese in Anführungszeichen zu tiefe Besteuerung der Eigenmietwerte politisch gewollt ist. Es ist das Ziel, Wohneigentum zu fördern. Das ist auch eine Zielsetzung, die in unserer Bundesverfassung enthalten ist.
Gmür vom Hauseigentümerverband kontert: Gerade jetzt mache der Staat ein gutes Geschäft mit der Besteuerung des Eigenmietwerts.
Die Zinsen sind sehr tief. Das heisst, der Staat profitiert im Moment sehr viel, weil der Eigenmietwert ist in der Regel höher als meine Abzüge. Also kurz, man müsste jetzt handeln.
Das heisst, diese Steuer abschaffen. Eine Abschaffung des Eigenmietwerts für Rentner forderte vor 4 Jahren eine Volksinitiative. Sie wurde aber relativ knapp abgelehnt. Einen Verzicht auf diese Steuer fordert auch ein Vorstoss, den der Nationalrat bereits überwies. Der Aargauer Eigenheimbesitzer Walter Richner kämpft derweil mit seinen eigenen Mitteln weiter. Im Internet hat er Unterschriften gesammelt gegen die Erhöhung des Eigenmietwerts.
Mittlerweile sind es über 6'050 Stimmen.
Mit der Petition beschäftigt sich als nächstes das Aargauer Kantonsparlament. Sein kleines Eigenheimparadies kann Richner weiter genießen. Für ihn persönlich sei die Steuererhöhung tragbar, sagt der Rentner. Er setze sich gerade auch für jene ein, die weniger Glück hätten als er.
«14% Zustimmung. Die Alternative für Deutschland, AfD, bleibt auch bei den neuesten Umfragen die große Gewinnerin. Und das, obwohl die Partei noch an den klassischen Jugendkrankheiten leidet. Eine ist offensichtlich der erbitterte Kampf um die interne Macht. AfD-Mitbegründer Bernd Lucke wurde letztes Jahr aus dem Parteivorstand abgewählt. Sein konservativer Kurs war vielen Mitgliedern zu sachlich, Luckes Wirtvorstellungen zu sozial. Frauke Peter ist seither die Neue an der AfD-Spitze. Doch die Partei kommt unter ihr nicht zur Ruhe. Es scheint, als würde Petri die Geister, die sie rief, nun nicht mehr los. Ausgerechnet jetzt, wo die AfD ihren Wählerinnen und Wählern ganz klar sagen muss, wo sie steht. Aus Berlin, Peter Fügerli.
Okay, AfD-Chefin Frauke Petri macht sich lächerlich, wenn sie über ihre neue Liebe in der Bunden spricht. Und sie hinterlässt Zweifel, wenn sie bekannt gibt, dass sie die Zusammenarbeit mit dem Pressesprecher einstellt. Aber...
Also man sollte viele Leute, die jetzt vorne stehen bei der AfD, nicht unterschätzen. Das sind durchaus Leute, die Erfahrung haben, jahrzehntelang sozusagen Erfahrung mit der Politik.
Gibt der Berliner Parteienforscher Oskar Niedermayer zu bedenken. Also sprechen wir von den Inhalten vom Parteiprogramm, das Ende Monat beschlossen werden soll. Das hat es in sich. Die AfD fordert den Austritt aus dem Euro oder zumindest eine Volksabstimmung darüber. Sie spricht von einem Irrweg in der Klimapolitik und hält die Klimaerwärmung für nicht bewiesen. Sie will Minarette und den Ruf des Muezzins untersagen, dem Islam weniger Rechte als kleineren Religionsgemeinschaften, wie beispielsweise den Zeugen Jehovas, zugestehen. Eine Gruppierung aus Bayern will sogar Moscheen verbieten und damit die Religionsfreiheit einschränken. Das sind die Knaller, die vor allem in den Medien für Empörung sorgen, aber der Stimmungslage der AfD-Wähler wahrscheinlich entsprechen. Parteienforscher Oskar Niedermayer.
Das ist vollkommen richtig. Sie hat ja in ihrem Programmentwurf genau das jetzt konkretisiert und ausgeweitet, wofür sie gewählt wurde von den Leuten, nämlich eine sehr restriktive Asylpolitik, eine restriktive Einwanderungspolitik insgesamt, Gegnerschaft zum Islam.
Weniger dem Wählergeschmack dürfte die marktwirtschaftliche Ausrichtung des Programms entsprechen. Die AfD will Steuer senken, die Erbschafts- und Vermögenssteuer abschaffen, ebenso die wichtigste kommunale Einnahmequelle, die Gewerbesteuer, durch niemand weiß was ersetzen. Aber die Betreuung der Arbeitslosen soll allein den Kommunen übertragen werden. Und, kleines Detail am Rande, das Bank- und Steuergeheimnis soll wieder eingeführt werden. Unter dem Strich gilt, der Sozialstaat soll abgebaut werden.
Wo sie aufpassen muss, ist ihre wirtschaftspolitische und sozialpolitische Position. Denn das Programm ist eindeutig ein marktliberales Programm. Andererseits ist sie aber gerade bei den letzten drei Landtagswahlen ganz stark von Arbeitern und Arbeitslosen gewählt worden,
sagt Oskar Niedermayer. Interessant ist, wie die AfD das Gerechtigkeitsthema trotzdem besetzen will.
Die traditionelle Konzeption, wie sie die linken Parteien vertreten, die geht ja von einem Gegensatz zwischen unten und oben aus, den sozial Benachteiligten versus denen, denen es besser geht. Und die AfD bringt jetzt drinnen versus draußen als soziales Gerechtigkeitskonzept ein, das heißt die deutschen Benachteiligten versus die Ausländer, die jetzt von außen reinkommen, Asylbewerber, Flüchtlinge und so weiter, und zu den deutschen Benachteiligten in Konkurrenz treten. Und die will man jetzt, die Deutschen will man jetzt schützen vor dieser Konkurrenz, also zum Beispiel eben vor Lohndumping durch Flüchtlinge oder auf dem Wohnungsmarkt und so weiter.
Dieses Thema kommt laut Umfragen gut an. Das hat auch SPD-Chef Sigmar Gabriel zu kurz vor den Landtagswahlen Mitte März erkannt und es für die SPD zu besetzen versucht, ohne die einen gegen die anderen auszuspielen. Ohne Erfolg. Trotzdem, die AfD werde an Zustimmung verlieren, vor allem wenn die Zahl der ankommenden Flüchtlinge abnimmt. Die Prognose von Oskar Niedermayer.
Sie wird meiner Meinung nach auf jeden Fall an Zuspruch verlieren. Das bedeutet aber noch nicht, dass sie dann so weit runtergeht, dass sie zum Beispiel nicht mehr in die Parlamente kommt, denn sie ist ja jetzt zweistellig. Also ich denke schon, dass die AfD große Chancen hat, in den Bundestag zu kommen, aber nicht zweistellig.
Nicht zweistellig, weil die Unzufriedenheit mit Politik, Parteien und Medien, sprich dem System, bei weitem nicht so stark sei wie in Frankreich oder aktuell das Phänomen Donald Trump für die USA vermuten ließe. Die Zufriedenheit mit dem politischen System sei in Deutschland viel größer, als es die Demonstrationen von Pegida suggerierten.
Das ist empirisch nicht nachweisbar in Deutschland. Also wenn man sich anschaut, wie viel Prozent der Leute tatsächlich von keiner der im Parlament vertretenen Parteien was halten, dann sind es 3-4%, mehr sind es nicht.
Die erste praktische Bewährungsprobe für die AfD, um im deutschen Parteiensystem dauerhaft Fuß zu fassen, wird der Parteitag Ende April in Stuttgart sein, wenn die AfD ein nationales Parteiprogramm verabschieden will.
Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF in 7 Minuten 13 Uhr. Russland und China sind firmiert in internationalen Forschungsgruppen mit dabei, doch die beiden Länder sind in Menschenrechtsfragen umstritten. Sollen Forscherinnen und Forscher aus der Schweiz also mit ihren Kollegen aus diesen Ländern zusammenarbeiten? Eine Frage, die unter den hiesigen Forschern zu reden gibt. Heute haben sie darum einen Workshop organisiert. Wissenschaftsredaktor Daniel Theiss.
Im internationalen Wettkampf um die beste Forschung haben westliche Länder die Nase vorn. Noch. So drängen Länder wie China, Indien, aber auch Russland ebenfalls an die Spitze. Immer mehr Forschende, auch aus der Schweiz, wollen von dieser Aufbruchsstimmung profitieren und versuchen, gemeinsame Forschungsprojekte mit solchen Ländern durchzuführen. Jean-Luc Barra leitet die Abteilung Internationale Zusammenarbeit beim Schweizerischen Nationalfonds. Aktuell trifft er gerade Partnerorganisationen in Russland um neue Kontakte für Zusammenarbeiten zu knüpfen.
Es ist eine Realität in Osteuropa und Russland, dass es grundsätzlich gute Wissenschaftler sind, die in schlechten Konditionen arbeiten müssen.
So profitieren bei Zusammenarbeiten beide. Die Schweizer Forscher vom guten Know-how der Russen und diese wiederum von gut ausgerüsteten Labors in der Schweiz. Aber genau da tauchen auch Probleme auf. Fördergeld kann da gut und gerne in falsche Hände geraten. Doch Jean-Luc Barra vom Nationalfonds sieht hier auch Positives.
Grundsätzlich ist es so, wenn ein System sich öffnet, das Risiko der Korruption kann sich verkleinern, weil die Forschenden, die zusammenarbeiten, sind dann exponiert. Es gibt auch einen Lerneffekt, die kommen könnte.
Im Fall der Zusammenarbeit mit Russland ist beispielsweise der ungeklärte Status der Krim-Halbinsel ein Problem, seit der Annexion durch Russland vor 2 Jahren.
Wenn wir eine spezielle Ausschreibung für die Zusammenarbeit mit Russland organisieren würden, dann würden wir Forschungsgruppen aus der Krim nicht akzeptieren.
Die Zusammenarbeit mit Forschenden aus der Krim ist deshalb zurzeit nur sehr eingeschränkt möglich. Der korrekte Umgang mit politisch oder auch ethisch heiklen internationalen Kooperationen beschäftigt auch die Forscherinnen und Forscher selber. An der ETH Zürich können sie sich beraten lassen, wenn sie unsicher sind, ob ein Projekt durchgeführt werden soll oder nicht. Raphael Iturizaga führt diese Beratungen durch, gestützt auf einen Verhaltenskodex, der an der ETH hochschulintern erarbeitet wurde.
Die Anzahl an Kooperationen wird natürlich immer intensiver. Und gleichzeitig wird der Anspruch der Gesellschaft auf die Einhaltung von ethischen Standards auch immer intensiver. Es wird verstärkt darauf gesehen.
Prinzipiell werden in dem Verhaltenskodex schweizerische Standards gefordert. Das bedeutet, dass zum Beispiel nicht bei einem Thema kooperiert werden darf, das im Partnerland der Zensur unterliegt. Dies kann bei historischen und gesellschaftlichen Forschungsprojekten zum Beispiel der Fall sein. Naturwissenschaftliche Projekte, wie sie hauptsächlich an der ETH stattfinden, kämpfen mit anderen Problemen. Datenschutz etwa. Die Gesetze anderer Länder erlauben teilweise ziemlich unzimperliches Datensammeln.
Es gab eine Studie, die ging um Mobilität. Und da haben wir einen größeren Datensatz aus einem Staat in Südostasien gehabt. Und zwar klar gewesen, dass die Daten nicht nach den ethischen und auch teilweise datenschutzrechtlichen Standards erhoben wurden, wie sie bei uns hier in der Schweiz gelten.
Die Zusammenarbeit wurde dann deshalb nicht durchgeführt, erzählt der Ethiker. Dass Schweizer Forschende die Standards aus ihrem eigenen Land auch im Ausland anwenden, ist nicht zwingend Pflicht. Doch die Hochschulen beginnen zu erkennen, dass sie bei politisch und ethisch heikler Forschung gegenüber der Gesellschaft in Erklärungsnot geraten könnten.
Ja, nun etwas in eigener Sache. Unsere Kollegin und unser Kollege vom Tagesgespräch reisen nächste Woche auf der Balkan-Flüchtlingsroute und reden jeden Tag und jeden Mittag mit einem anderen Gast, wie gehabt um 13 Uhr auf SRF 1 und SRF 4 News. Noch sind die beiden aber nicht losgefahren, sondern jetzt bei mir im Studio, Susanne Brunner und Marc Lehmann. Susanne Brunner, zuerst zu Ihnen. Wo machen Sie denn halt nächste Woche?
Ich beginne im griechischen Hafen von Piräus, wo immer noch Hunderte von Flüchtlingen ausharren. Und die werden jetzt langsam in die Türkei abgeschoben, trotz Protesten. Die Stimmung muss sehr explosiv sein dort. Ich reise dann weiter ins Flüchtlingslager Idomeni, in dieses berüchtigte Flüchtlingslager an der Grenze zu Mazedonien. Und am Schluss dann nach Budapest, wo uns ein Staatssekretär des Ministerpräsidenten, des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban erklärt, weshalb es zu viele sind, weshalb die Grenzen zu sind und weshalb das Europa verändern wird. Also irgendwo zwischen Humanität und eben, wir können nicht mehr.
Marc Lehmann, Ihre Stationen?
Ich beginne in München, sozusagen an der Endstation der Flüchtlingsroute. In München sind ja im Herbst Zehntausende angekommen und mussten erstmal mit dem Nötigsten versorgt werden. Der Begriff Willkommenskultur ist ja eng mit dem Empfang in München verbunden. Und nun wollen wir sehen, wie es ein halbes Jahr später aussieht. Ich werde den Präsidenten eines Fußballclubs besuchen, der Flüchtlinge in seine Teams aufnimmt und außerdem im Verein Deutschkurse anbietet und auch zwischen Migranten und Behörden vermittelt. Also also sozusagen Integration via den Sport. Und dann geht meine Reise weiter nach Österreich, an die österreichisch-slowenische Grenze, die ja seit einigen Wochen durch einen Zaun gesichert ist. Der Zaun soll die Flüchtlinge abhalten vom Übertritt, weil Österreich ja die Zahl begrenzen will. Und ich besuche den Bürgermeister einer Gemeinde in der Steiermark, die im Herbst regelrecht überrannt wurde. Eine Überforderung für die Gemeinde, das verunsicherte die Leute, hat Ängste ausgelöst. Und jetzt wollen wir vom Bürgermeister hören, wie er diesen Ausnahmezustand bewältigt hat und wie das jetzt an der Grenze aussieht.
Es gibt ja unzählige Brennpunkte auf dieser Route, Susanne Brunner. Wie haben Sie diese jetzt ausgewählt?
Das war nicht ganz einfach. Es steht und fällt auch ein bisschen mit den Leuten, weil wir müssen deutschsprachige Leute haben für das Tagesgespräch. Wir haben keine Tagesgespräche in einer anderen Sprache. Aber wir wollen, was vor allem geleitet hat, ist, wir wollen zu den Menschen, die seit letztem Sommer die Not der Ankommenden zu lindern, helfen, weil die Staaten überfordert sind. Das sind Freiwillige. Das sind aber auch Hilfswerke wie Ärzte ohne Grenzen, die von Anfang an dort waren und immer noch alleine dort sind, keine staatliche Hilfe haben. Und wir wollen aber auch zu denen, die sagen, das geht nicht mehr. Wir können nicht mit so vielen Flüchtlingen leben. Das wird unsere Kultur total verändern. Und auch mit denen wollen wir reden. Und von daher haben wir die Route so gelegt, dass beide Seiten auch vorkommen.
Und was sind die Herausforderungen, Marc Lehmann?
Also ich würde sagen, da ist zunächst mal die Technik. Damit wir da jeden Tag von unterwegs ein Tagesgespräch senden können, muss die Technik funktionieren. Wir sind gut ausgerüstet, aber je nachdem, wo wir gerade sind, kann natürlich auch Unvorhergesehenes passieren. Und wir müssen und wollen auch Rücksicht nehmen auf die Personen, mit denen wir reden, müssen uns nach ihren Einsätzen richten. Zum Beispiel die Helfer in Griechenland, die sind immer irgendwo unterwegs. Und natürlich gibt es noch auch eine emotionale Herausforderung, die Not der Menschen, die wird uns bewegen. Da müssen wir auch lernen, damit umzugehen.
Das Tagesgespräch unterwegs nächsten Montag bis Freitag um 13 Uhr auf SRF 1 und 4. Marc Lehmann, Sie packen jetzt Ihre Sachen. Susanne Brunner, wir hören Sie gleich hier noch im ersten und vierten mit dem Thema Peru.
Genau, das Land der Rohstoffe. Der Rohstoffboom ist zu Ende. Es sind Präsidentschaftswahlen, das ist unser Thema.
Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Pascal Schmitz.
Die Finanzdelegation des Parlaments kritisiert erneut das Projektmanagement des Bundes. Konkret geht es um die Auftragsvergabe beim Funksystem Polycom. Die Delegation hält fest, bei Projekten, bei denen Bund, Kantone und andere Partner beteiligt seien, fehle es oft an klaren Strukturen und Verantwortlichkeiten. Im Fall einer getöteten Prostituierten in Langenthal ist der Täter auch in zweiter Instanz wegen Mordes verurteilt worden. Das Berner Obergericht sprach eine Gefängnisstrafe von 20 Jahren aus, aber keine Verwahrung. Papst Franziskus schließt die katholische Ehe für homosexuelle Paare weiterhin aus, so heißt es in einem Schreiben des Papstes.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.